Heute übergibt Marianne Bürtler die Leitung der Stasi-Unterlagenbehörde an den neuen Leiter Roland Jahn. Diese Behörde ist bekannt für ihre umfangreichen Akten auf Papier, nicht aber unbedingt für ihre Tonbänder. Dabei liegen da 28.000 Stück und die meisten sind bereits erschlossen, also angehört, digitalisiert und sogar verschlagwortet. Mit einigen dieser Bänder hat Maximilian Schönherr das Archivradio des SWR bestückt. Er sendet übers Internet historische Originaltöne aus den Tonbeständen der Stasi-Unterlagenbehörde. Und jetzt ist er bei mir im Studio. Guten Morgen, Maximilian.
Guten Morgen.
Wie kamst du auf die Idee des Archivradios? Was ist da das Konzept genau?
Die Idee ist so ungefähr 2007 entstanden, als jeder DSL hatte, eine Flatrate, wo Internetradio sozusagen kostenlos hörbar war. Und ich kenne mich mit den Archiven der ARD sehr gut aus. Das heißt, ich weiß, welche Schätze in den Rundfunkanstalten, den öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten liegen, vor allem auch dem Deutschen Rundfunkarchiv. Und darauf habe ich dann ein Konzept gegründet, was dann jetzt Archivradio heißt und unter www.archivradio.de ansteuerbar ist. Und weil es formal bei einer ARD-Behörde zu Hause, Anstalt zu Hause sein muss, ist es beim SWR gelandet und darüber ist es nun, läuft dieser Stream auch. Eigentlich streamen wir darüber Originaltöne aus den deutschen Rundfunkarchiven und die Stasi-Tapes sind ein Sonderfall, auf den wir über einen Archivar im SWR stießen. Georg Polster heißt der hat uns sozusagen die Tür geöffnet für eine Recherchearbeit in diesem gigantischen Archiv. Es sind 27.000 Stunden, wenn man alle Bänder anhören würde. Ich glaube, es wären 3 Jahre, die man nur als ein Mensch da sitzen würde, um sozusagen alles zu hören. Wir können mal kurz reinhören, was in dem Stream gerade läuft.
Machen wir das.
Zur Aufklärung von Übergriffen der Westberliner Polizei gegen Jugendliche der Freien Deutschen Jugend FDJ im August 1951. Mitschnitt von Ende September 1951.
Band beim Bundesbeauftragten für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen DDR.
Das ist jetzt der Trailer zu dem nächsten Take, der jetzt gleich losgeht.
Da wird das eingeordnet, was gleich zu hören ist.
Genau, wir müssen jetzt noch ein bisschen weiter hören. Wir sind jetzt gerade an so einer Schnittstelle gelandet in dem Stream. Vielleicht sprechen wir noch mal gerade darüber. Und
wie kommt das denn? Radio. Wie kommt das denn, dass man über diese Bänder der Stasi-Unterlagenbehörde bis jetzt so wenig gehört hat?
Das liegt daran, dass die ganze Recherchearbeit in dieser Behörde sich auf die Papiere bezogen hat. Das heißt, man wollte wissen, wurde ich jetzt abgehört oder nicht? Und das hat die Behörde sehr beschäftigt, sodass man die Bänder nicht vernachlässigt hat, aber eher im Stillen digitalisiert hat, erschlossen hat, verschlagwortet hat.
Auch weil viele von ihnen längst verschriftlicht waren und als Akten dann vorlagen?
Das ist in den wenigsten Fällen passiert. Die Bänder haben eine fast unschuldige Erscheinung. Man sieht nicht, was da drauf ist. Man öffnet einen Bandkarton und höchstens kann man dran riechen, ob die Essigsäure schon durchgezogen ist. Das ist auch bei westdeutschen Bändern der Fall gewesen aus dieser Zeit, aus den 50er, 60er Jahren, dass die Bänder einfach zerfallen und das riecht man dann auch. Aber man weiß an sich gar nicht, was es nun genau ist.
Wir hören noch mal rein.
Mhm, genau.
Als aktives Mitglied unserer Kampftruppe, Kollegin, sie ist Brigadierin der Brigade, die in diesem Monat als beste Brigade ausgezeichnet wurde. Kollege, verdienter Erfinder und Vertreter.
Was hören wir da?
So, jetzt hören wir Pieps zum Beispiel. Ja. Das ist das, was diese Behörde tun muss, bevor sie diese Bänder rausrückt. Da werden Namen gerade genannt in einem O-Ton aus den frühen 50er Jahren, wo Ernst Wollweber, er war damals der Stasi-Chef, vor einem Betrieb redet. Was er da sagt in diesem O-Ton, der läuft jetzt, glaube ich, 20 Minuten, ist ungeheuerlich. Er sagt nämlich, in eurem Betrieb wimmelt es von Westspionen. Es ist eine Röhrenfabrik, im Grunde stellen die Radioröhren her. Und die Röhren, die wandern reihenweise in den Westen ab. Der typische Spion bekommt dafür wenig Geld, nämlich zum Beispiel 700 Westmark. Und dafür lohnt es sich wirklich nicht. Und wir haben diese Leute also ins Gefängnis gebracht und wir machen ihnen einen Prozess. Wollweber war ein Karrierist, aber er ist gescheitert. Sein Nachfolger ist Erich Mielke und der blieb dann bis zur Wende der Chef der Stasi.
Was sind denn das für Bänder? Das sind Gesprächsprotokolle, Abhördokumente, nehme ich mal stark an. Was noch?
Also in diesem Fall jetzt, was wir gerade gehört haben, das ist eine Veranstaltung gewesen. Das heißt, die Stasi hat mitgeschnitten, ganz offiziell. Da waren also die Mikrofone aufgestellt. Es war nichts Geheimes. Das hat man später zu Schulungszwecken verwendet. Der Großteil der Bänder betrifft mitgeschnittene Gerichtsverhandlungen, wo die Öffentlichkeit ausgeschlossen war in der Regel, auch Spionageprozesse. Wir hören gleich nochmal ein kleines Stück aus so einem Spionageprozess. Und Telefon- und Raumüberwachungen. Und zwar nahmen die gegen Ende der DDR krass zu. Das heißt, der Staat hat, das merkt man in diesem Tonarchiv sehr deutlich, das Vertrauen in seine Bürger komplett verloren und einfach alles mitgeschnitten. Übrigens auch sich selbst mitgeschnitten. Also es gibt O-Töne, wo man hört, wie die Leute von der Stasi in einem Keller Papiere zerschreddern. Aber hören wir mal in einen Prozess von 1955 rein. Und dazu möchte ich noch kurz sagen, diese Frau, die wir jetzt hören, wurde 3 Monate später hingerichtet. Und sie spricht hier quasi gegen eine Wand, gegen einen Richter, für den das Urteil schon feststand, Elli Batschatis.
Und von wann an wussten Sie, zu welchem Zweck Sie diese Informationen gaben?
Das war 1952. Ich hatte in den Vernehmungsprotokollen angegeben, im Sommer, ich kannte mich nicht mehr genau entsinnen, es war nach dieser westdeutschen Fahrt. Als er mir eben berichtete, dass er Artikel schreibt.
Ja. Da war es Ihnen klar.
Da war es mir leider nicht ganz, ich glaubte an eine journalistische Tätigkeit.
Dass ich, da war Ihnen klar, dass das, was Sie ihm gaben, auch nach Westdeutschland ging. Und wir brauchen den Film nicht nochmal zurückzurollen, Angeklagte. Aber wir können es auch. Denn Sie haben von Angst, von Verhaftung und so weiter gesprochen. Mhm. Und er hat Sie in Sicherheit gewiegt, indem er Ihnen sagte, ich schreibe die Berichte drüben, schreibe sie in West-Berlin. Sie bleiben nicht mal da, ich schicke sie nach Westdeutschland rüber. Wie? War es so?
Ja, ja.
Da war es nicht so.
Ja, das war so.
Puh, das ist ja wirklich eine sehr bedrückende Atmosphäre, die da jetzt durch diese Gesprächsbänder wirklich auch zum Greifen erscheint. Mhm. Kann man generell sagen, diese Bänder gewähren nochmal einen anderen Einblick?
Ganz sicher. Also es wird noch viel historische Aufarbeitung geben, was die Stasi insgesamt angeht. Aber diese Bänder enthalten teilweise Sachen, die eben nicht verschriftlicht wurden. Und sie enthalten vor allem die Stimmungen. Die Stimmung in diesem Prozess gibt einen so tiefen Einblick in die Befindlichkeit der DDR damals. Wir sind uns eigentlich einig, auch mit den Archivarinnen, mit denen ich sprach, dass es nicht groß anders ist, der Ton, als im Westen damals. Man hört noch ein bisschen auch den Reichsgerichtshof heraus, also die Hitlerzeit. Das hat sich in den 60er Jahren auch in der DDR geändert. Auch diese Dinge erfährt man eben dadurch.
Kann man denn alles senden, was da in den Stasi Behörden, in der Stasi-Unterlagenbehörde alles jetzt an Tonarchiven liegt?
Nur einen minimalen Bruchteil, und für jedes einzelne Stück brauchen wir eine Sonderfreigabe, und wie wir vorhin an den Piepstönen gehört haben, es müssen Sachen dann auch anonymisiert werden, teilweise so stark, dass man eigentlich vom ganzen Band nichts mehr versteht. Es dürfen ja die Persönlichkeitsrechte nicht verletzt werden.
Trotzdem werdet ihr beim Archivradio das weiter verfolgen, nehme ich an.
Ja, und das nächste Archivradio, die Umstellung am 26. April, wird zu Tschernobyl sein. Da werden wir quasi in Echtzeit 25 Jahre zurückblicken.
Tja, das ist jetzt auf einmal ungewollt wahrscheinlich mit einem aktuellen Anlass verknüpft. Vielen Dank, Maximilian Schönherr, über die Arbeit des Archivradios und rund 28.000 Tondokumente der Stasi, die der Stasi-Unterlagenbehörde vorliegen, dort archiviert sind. Um 18.05 Uhr dann ein Hintergrund, der sich mit der Übergabe der Stasi-Unterlagenbehörde von Marianne Bürtler an Roland Jahn beschäftigt. 18.05 Uhr hier auf D-Radio Wissen, der Hintergrund.